begegnen, dass sie zur Begrüßung Savubona sagen. Was bestimmt anders ausgesprochen wird, als ich es jetzt gesagt habe. Aber jedenfalls bedeutet das, ich sehe dich. Also ist das nicht schön? Du wirst begrüßt und jemand nimmt sich wirklich Zeit und schaut dich an und sagt, ich sehe dich. Hammer, oder? Also man sagt auch, dass sie sich ganz langsam begegnen und wirklich in voller Aufmerksamkeit, weil sie wirklich wahrnehmen wollen, wer der andere ist, so insgesamt und was in ihm vorgeht. Und dass sie gelernt haben, eben wirklich Menschen wahrzunehmen und ihnen in Ruhe zuzuhören. Savubona, meine ganze Aufmerksamkeit gilt dir. Ich sehe, was in dir vorgeht, was du brauchst, was dich freut, was dir Kummer macht, deine Wünsche, deine Ängste, deine Fehler, deine schrägen Eigenarten, das Schöne an dir. Ich nehme das alles wahr und ich nehme dich an als die Person, die du bist. Ist es nicht super, wenn wir so gesehen werden? Aber leider machen wir als Menschen natürlich auch mal andere Erfahrungen. Ja, dass wir eben nicht mit den Augen der Liebe gesehen werden. Dass jemand uns ablehnt oder dass wir ausgegrenzt werden. Dass wir kritisch beäugt werden. Was hast du denn da schon wieder gemacht? Ob das alles so in Ordnung ist? Oder auch in Schubladen gesteckt werden. In eine Ecke gestellt, lächerlich gemacht. Dass wir beschämt werden. Und vielleicht bist du auch schon mal aufgefordert worden, dich zusammenzureißen und genau darauf zu achten, wie du auf andere wirkst und das eben so zu machen, dass es nach außen hin wunderbar aussieht. Kind, was sollen denn die Leute denken? Ja, vielleicht haben auch andere an dir irgendwas entdeckt, was ihnen nicht gefallen hat und das passte nicht und dann hat man dir eben den Rücken gekehrt. Oder Menschen haben gar nicht einen zweiten Blick gewagt. Also wir wirken ja irgendwie auf Menschen, und ich habe mich mal gelesen, dass Sympathie irgendwie sich wirklich in den ersten 3 Sekunden oder was irgendwie schon festmacht, ist derjenige mir sympathisch oder nicht. Ja, schade, wenn er mir nicht sympathisch ist und ich dann gar keinen zweiten Blick wage, um ihn mal wirklich kennenzulernen und zu gucken, was ich da noch alles entdecke. Ja, manchmal werden wir auch anders gesehen, als wir uns selbst sehen oder auch als wir gesehen werden möchten. Oder wir werden halt gleich ganz übersehen, das gibt's natürlich auch, als wären wir gar nicht da. Ja, als wäre überhaupt nicht von Bedeutung, was wir so zu sagen haben und was uns am Herzen liegt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ja, das ist die Jahreslosung 2023. Und diese Aussage kommt ja aus dem Mund einer Frau, die wirklich oft übersehen wurde. Hagar heißt diese Frau und ihre Geschichte wird im ersten Buch Mose in Kapitel 16 erzählt. Und ich erzähle das heute nur mal so kurz zusammenfassend, aber ich lege euch ans Herz, euch die Geschichte noch mal in Ruhe durchzulesen. 1. Mose 16, das ist wirklich so wohltuend. Hagar war eine Sklavin und als solche hatte sie zu tun, was man ihr aufgetragen hat. Und ansonsten sollte sie tunlichst unsichtbar bleiben. Also, ja, sie wurde nicht gefragt, was sie zu gewissen Dingen zu sagen hat oder was ihre Meinung dazu ist. Und sie wurde auch nicht gefragt bei Entscheidungen, in denen es um sie persönlich ging. Hagar hatte als Sklavin in Ägypten gelebt und dort war sie dann zu Abraham und Sarah gekommen, weil der Pharao hat Hagar an Abraham verschenkt. So, da hat er sie natürlich nicht gefragt, ob ihr das überhaupt recht ist und sie überhaupt zu diesem Ehepaar da gehen möchte. Und später sind Abraham und Sarah dann ja wieder aus Ägypten weggegangen und dann haben sie natürlich auch ihre Geschenke mitgenommen und dann haben sie auch Hagar mitgenommen. Auch da wurde Hagar nicht gefragt, ob sie ja, sich das überhaupt vorstellen konnte, mitzugehen und Abraham und Sarah in einem fremden Land, in einer fremden Kultur zu dienen. Ja, und Jahre später ist Abraham dann auch noch, ist Hagar dann auch noch von Abraham und Sarah als Leihmutter genutzt worden. Und da ist er auch nicht gefragt worden, ob sie sich das irgendwie vorstellen kann, ob das für sie in Ordnung ist und so. Also das haben die Eheleute miteinander besprochen und dann wurde das so gemacht. Also Hagar stand wirklich in der letzten Reihe. Wenn sie überhaupt gesehen wurde, dann ja eben als Sklavin mit dem, was sie zu tun hatte, aber jedenfalls nicht als junge Frau mit ihrer Persönlichkeit, mit ihren Begabungen, mit ihren Träumen und dem, wie sie sich das Leben mal vorgestellt hatte. Also das war nicht so wichtig, was sie empfunden hat, wie es ihr ging. Danach wurde nicht gefragt, weil Hagar wurde übergangen. Und vielleicht hast du ganz ähnliche Erfahrungen mal gemacht, also mit dem Übergehen werden, so auf der Arbeit oder vielleicht früher in der Schule oder im Bekanntenkreis, in irgendeinem Verein, bei einer ehrenamtlichen Tätigkeit oder so, in der Familie, dass du den Eindruck hattest oder auch hast, ey, ich komme hier gar nicht vor. Also keiner sieht mich als die Person, die ich bin. Keiner sieht mich, ich schätze mal, das hat sich auch Sarah gedacht, weil Gott hatte ihrem Mann ja Nachkommen versprochen, aber Sarah war unfruchtbar. Und daran hat Gott ja irgendwie nichts geändert. Jedenfalls verging Jahr um Jahr und sie wurde nicht schwanger und die beiden wurden immer älter. Der Zug war sozusagen abgefahren. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dann mal so der Gedanke kommt, ja wie, hat Gott mich vergessen? Hat er sein Versprechen vergessen? Haben wir ihn vielleicht falsch verstanden? Und dann ist Hagar aber eine Idee gekommen und da schlägt sie ihrem Mann vor, ich habe doch eine ägyptische Sklavin, die Hagar, ich überlasse sie dir als Nebenfrau, vielleicht wird mir durch sie ein Kind geboren. So, und das ist zur damaligen Zeit gar nicht jetzt so eine total überspannte Idee, sondern das ist eine legitime Möglichkeit, die war im Gesetz verankert. Also, dass wenn sie keine Kinder bekommen konnten, wenn dieses Kind auf Hagars Schoß zur Welt gekommen wäre, dann hätte es als das ihre gegolten. Gut, also es war schon eine Möglichkeit, die vom Menschlichen her für sie damals durchaus nahe lag, das auf diese Weise zu versuchen. Aber es war eben nicht das, was Gott Abraham und Sarah versprochen hatte und was er ihnen auch schenken wollte. Ja, Abraham ist einverstanden, er schläft mit Hagar, sie wird tatsächlich schwanger. Und jetzt geht's mal richtig rund im Hause Abraham, weil jetzt verschieben sich da die Rollen. Und Hagar als Sklavin bisher übersehen, gewinnt jetzt mit Abrahams Kind im Bauch natürlich an Bedeutung. Und sie empfindet das jetzt auch so und tut jetzt etwas sehr Unkluges. Sie schaut jetzt auf Sarah herab. Ja, und fängt an, wirklich sie zu verachten. Weil schließlich ist sie ja jetzt die Bedeutungsvolle. Sie trägt dieses Kind im Leib. Ja, und das lässt Sarah sich aber nicht gefallen. Sarah wird stinksauer und jetzt läuft sie erstmal zu ihrem Mann und macht dem bittere Vorwürfe, weil er sich auf das eingelassen hat, was sie vorgeschlagen hatte. Und ne, so, weil du das jetzt so gemacht hast, deswegen ist jetzt alles so furchtbar hier und so. Ja, was macht Abraham? Er hält sich raus. Er sagt zu seiner Frau, mach mit Hagar, was du für richtig hältst. Und damit verwehrt er aber auch Hagar den Schutz, den sie jetzt so nötig braucht. Und dieser Konflikt, der baut sich immer mehr auf, der eskaliert. Jeder Tag wird, denke ich, für beide Frauen wirklich eine Tortur. Und Sarahs ganze aufgestaute Wut und der Frust und diese Enttäuschung der ganzen Jahre, das kommt da jetzt alles raus, ungefiltert, und richtet sich alles gegen Hagar. Das war jetzt also wirklich Mobbing vom Feinsten. Und Hagar ist diesen Angriffen wirklich schutzlos ausgeliefert, weil sie hat keinen, der für sie eintritt. Sie hat keinen, der sie in Schutz nimmt und der jetzt sagt, nee, Sarah, so geht das jetzt aber nicht. Und irgendwann hält sie es nicht mehr aus und sie läuft einfach weg in die Wüste. Ja, nur welche Chancen hat sie da? Eine schwangere, entlaufene Sklavin. Ohne Geld, ohne Rechte, ohne Schutz. Mutterseelen allein. Kennst du das vielleicht? Dieses Gefühl, oh, ich bin ganz allein. Ich muss das jetzt hier alles alleine schultern. Und das überfordert mich aber total. Und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und niemand ist da, den es interessiert, wie es dir gerade geht. Hagar kommt an eine Wasserstelle und da lässt sie sich erstmal fallen, sinkt so förmlich in sich zusammen. Sie kann nicht mehr. Also das ist wirklich dieser Punkt, wo bei ihr nichts mehr geht. Und in diesem Moment passiert etwas Außergewöhnliches. Der Engel des Herrn fand Hagar und er sprach zu ihr, Hagar, Sklavin von Sarah, woher kommst du und wohin gehst du? Und hier passiert etwas total Großartiges im Leben von Hagar. Sie ist die erste Frau in der Bibel, die Gott durch seinen Boten persönlich anspricht. Und in diesem Moment tiefster Verzweiflung begegnet ihr der lebendige Gott. Und er hat sie im Blick. Er sorgt sich um sie. Ihm ist eben nicht egal, was aus ihr wird. Für sie, für Gott ist Hagar jetzt nicht irgend so eine unbedeutende Sklavin, deren persönliches Schicksal sich da irgendwo im großen Weltgeschehen verliert, sondern er spricht sie mit ihrem Namen an. Und er findet sie, warum? Er hat sie gesucht. Er ist ihr nachgegangen. Und ja, jetzt spricht er sie da persönlich an und damit gibt Gott Hagar ihre Würde zurück. Ja, warum tut Gott das? Weil er Hagar liebt. Wie er dich liebt und dich und dich und dich und dich und dich und uns und mich. Deshalb geht er ihr nach. Der Engel des Herrn spricht jetzt Hagar an mit ihrem Namen. Und Hagar darf jetzt wirklich erfahren, Gott sieht mich ganz. Gott liebt mich ganz. Gott kennt mich ganz. Er interessiert sich für mich. Total. Und die ganze Zeit, und das finde ich hochinteressant, ist ja Hagar von niemandem etwas gefragt worden. Ne? Alle haben gesagt, du machst jetzt das, du machst jetzt das und du wirst jetzt Sklave von denen und jetzt ziehst du mit denen um. Und jetzt wirst du Leihmutter und jetzt machst du dieses und jetzt machst du jenes. Und jetzt wird Hagar gefragt, weil der Engel, der fragt sie jetzt, woher kommst du und wohin gehst du? Also Gott geht auf Hagar ein. Bis eben war sie ja noch total verzweifelt und hatte überhaupt keine Perspektive und sie war nur besessen von diesem Gedanken, aus dieser Situation wegzukommen. Also alles in ihr war noch auf Flucht, aber sie hatte auch gar keine Idee, was jetzt irgendwie passieren könnte. Und jetzt bekommt sie diese Frage gestellt und sie kann ihre Flucht unterbrechen. Und sie kann mal einen Moment innehalten und sie kann mal gucken, ja, was ist da jetzt überhaupt passiert und was ist da jetzt los in mir. Und das tut sie auch. Und sie schaut den Tatsachen ins Auge Und ich finde das so super, sie antwortet, also sie macht hier überhaupt keine Ausreden, sie versucht sich nicht zu verteidigen oder so. Sie sagt einfach nur, also ganz kurz und schnörkellos, ich bin meiner Herrin Sarah davongelaufen. Also sie beschönigt nichts oder versucht nicht, das irgendwie so ein bisschen harmloser darzustellen oder so. Sie kann sich als die zeigen, die sie ist, weil Gott sie sieht, weil er sie anschaut. Und das setzt sie frei, ihrer eigenen Wirklichkeit ins Auge zu schauen. Sie muss sich selbst nichts mehr vormachen und sie kann ihre Flucht an dieser Stelle beenden. Und dann wird Hagar ja auch noch gefragt, und wohin gehst du? Und das beantwortet sie nicht. Ja, das kann sie auch gar nicht beantworten, weil sie weiß ja auch gar nicht, wohin. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ihr in diesem Moment das auch deutlich wird, dass ihre überstürzte Fluchtaktion, dass sie keine wirkliche Alternative ist. Und jetzt nimmt Gott Hagar diese schwierige Situation aber nicht ab. Ne? Er macht jetzt also nicht Schnipp und alles ist wunderbar, watteweich und rosarot. Er schickt auch keinen Prinzen auf einem Pferd vorbei, der sie auf sein Schloss holt, sondern der Engel sagt zu ihr, geh zurück und bleib Sarahs Sklavin. Und das ist in diesem Moment auch wirklich wichtig, weil nur so kann dieses Kind von Hagar als legitimer Sohn Abrahams anerkannt werden. Aber es ist schon ein harter Weg, oder? Zurück dahin, wo du geflohen bist. Also Hagars Leben wird mit dieser Gottesbegegnung nicht urplötzlich federleicht. Und doch verändert diese Gottesbegegnung sie von Grund auf. Weil der Engel, der verbindet diese Aufforderung zurückzugehen mit einem Versprechen, einer Verheißung. Er sagt, der Herr wird dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Du wirst einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael. Das bedeutet, Gott hört. Denn der Herr hat gehört, wie sehr du gelitten hast. Also Gott spricht Hagar wirklich zu, du bist nicht allein. Ich bin da, ich sehe dich und ich werde dein Leben segnen. Ich kenne deine Vergangenheit, ich bin da in deiner Gegenwart und ich werde auch deine Zukunft gestalten. Und diese Erfahrung, dass Gott sie so höchstpersönlich anschaut, die ist für Hagar umwerfend und zutiefst beglückend. Und dann stellt sie voll Freude fest und diesen Namen gibt sie Gott in diesem Moment. Du bist der Gott, der mich sieht. Und ich finde das so großartig. Und gleichzeitig gibt es etwas, was mich, da könnte ich drüber heulen. Weil ich frage mich, wie kann das sein, dass aus so etwas Großartigem, aus einem Gott, der mich sieht, der mich mit den Augen der Liebe ansieht. Wie kann es sein, dass so viele christliche Eltern ihren Kindern erzählen, Gott sieht alles und damit Druck machen, sodass diese Kinder später bis ins Erwachsenenalter, wenn sie Jesus selbst schon nachfolgen, manchmal immer noch Angst haben vor Gott, dass sie etwas falsch machen, dass sie nicht lieb genug für Gott sind, dass er irgendwann sagt, nee, also so will ich mit dir nichts zu tun haben. Mir begegnet das immer wieder bei so vielen Freundinnen, höre ich davon, und ich könnte heulen, ich könnte wirklich heulen, weil hier sehen wir, wie Gott uns anschaut. Das ist nicht mit diesem Blick, jetzt funktionier gefälligst. Jesus ist ans Kreuz gegangen, wo er all unsere Schuld, all unser Unvermögen, all unseren Eigensinn, unsere schrägen Klamotten, wo er alles das mitgenommen hat, damit wir in Freiheit mit ihm leben dürfen. Und ich wünsche uns so sehr, wenn wir etwas anderes gehört haben sollten früher, keine Ahnung, weiß ich nicht, dass wir wirklich uns das von Gott zusprechen lassen. Und frag Gott doch einfach mal im Gebet: Herr, wie siehst du mich? Und dann wartet einfach mal ab, was er euch zeigt oder sagt. Und wenn du merkst an dieser Stelle: Mensch, ich habe meinen Kindern da auch Druck gemacht, dann darfst du auch damit zu deinem Herrn kommen und wissen, ja, er sieht dich. Und er weiß auch, was du vielleicht aus Angst gemacht hast, dass sie krumme Wege gehen, weil du besorgt warst, dass irgendwie ihr Leben nicht gut läuft oder so. Also dann kannst du auch das ihm bringen und dir zeigen lassen, wie er dich sieht. Jedenfalls, was hier so passiert, das ist total bedeutsam. Sogar der Brunnen, an dem Gott Hagar begegnet, der wird nach diesem Ereignis benannt. Brunnen des Lebendigen, der mich sieht, weil das so bedeutsam ist und so wertvoll. Das hat eine Bedeutung über diese Sache zwischen Hagar und Gott weit hinaus. Und das ist so bedeutungsvoll, dass auch andere Menschen daran erinnert werden sollen. Danach, jeder, der zu diesem Brunnen gegangen ist, um Wasser zu schöpfen, wurde daran erinnert: Gott ist ein Gott, der dich sieht, der dich ansieht, der dir Würde gibt durch seinen Blick, der dir Wert gibt, weil er dich mit den Augen der Liebe ansieht. Hagar geht zurück in die Situation, aus der sie kommt, aber sie geht verändert zurück, weil sie geht ja nicht allein zurück. Sie geht gemeinsam zurück mit dem Gott an ihrer Seite, der sie sieht. Und das macht einen entscheidenden Unterschied. Es macht einen Unterschied, wenn ich mich als von Gott angesehene Person begreife. Ich kann dem Leben anders entgegentreten. Ich kann auch anders auf Menschen und Situationen reagieren, wenn ich es nicht als Einzelkämpfer tue, sondern wirklich in der vertrauensvollen Beziehung mit meinem Herrn, der mich sieht, der mich wirklich sieht, der mich annimmt, wie ich bin. Und das ist so enorm befreiend. Weil dann ist es immer noch schön und wohltuend, wenn ich von Menschen gesehen werde. Na klar, das ist schön, das darf ich auch sehr genießen. Aber ich muss nicht darum kämpfen. Und wenn es mal nicht so ist, dann ist das auch keine Katastrophe. Und ich muss mich auch nicht verbiegen, damit andere Menschen mich mögen. Sondern ich kann mich eben zeigen, wie ich bin. Und wenn das jemand anderem nicht gefällt und wenn er mich dann ablehnt oder wenn er sich an mir stößt, ja, dann ist das schade, aber eben nicht das Ende der Welt und ja, keine Katastrophe. Früher war es das für mich. Ich konnte das kaum ertragen, wenn irgendjemand auf mich böse war oder enttäuscht von mir war. Das hat massive Ängste in mir ausgelöst und deswegen habe ich immer schon versucht, im Vorfeld dafür zu sorgen, dass es gar nicht erst zu so einer Situation kommt. Das war ein anstrengender Krampf, kann ich euch sagen. Das war ein anstrengender Krampf. Aber je länger ich mit Jesus unterwegs bin, desto freier werde ich, weil ich unter den Augen eines Gottes lebe, der mich sieht und mich von Herzen liebt und der mich eben wirklich jede Sekunde meines Lebens ruht wirklich sein zärtlicher Blick auf mir. Und das ist so toll, einfach zu wissen auch, ja, auch wenn Menschen mich verlassen, ist er immer noch da. Auch wenn ich mich allein fühle und völlig überfordert, ist er bei mir. So ging es mir vor Weihnachten. Mein Vater war 4 Wochen lang im Krankenhaus, also die ganze Adventszeit hindurch. Erst hatte er eine starke Lungenentzündung. Als es ihm dann langsam wieder besser ging, hatte er einen Schlaganfall. Gott sei Dank war er da ja schon im Krankenhaus, hat also schnell Hilfe bekommen nach diesem Schlaganfall, hat auch beides erstaunlich gut überstanden. Was ich aber schwierig fand, in seiner letzten Krankenhauswoche passierte so gut wie nichts, obwohl mir gesagt worden ist, diese und jene Untersuchung machen wir noch und so, aber irgendwie passierte nichts mehr und wir haben auch so gut wie keine Informationen bekommen. Also ich war fast jeden Tag da und habe immer versucht, jeden gefragt und so, ob die mir was sagen können. Und ganz vereinzelt kam da mal was, aber das Doofe war, diese Aussagen haben einander auch noch widersprochen. Also es war wirklich schwierig. Und dann sollte mein Vater kurz vor Weihnachten am 23. kurzfristig entlassen werden. Also ist dann auch so gekommen, ich habe ihn dann abgeholt. Aber es war eben für mich noch so vieles ungeklärt. Und ich hatte 1000 Fragen. Ja, und entsprechend habe ich dann eben auch noch gebeten da um ein Gespräch mit Oberärztin und so. Habe ich auch bekommen. Und mir ging es halt darum, einfach zu fragen, ja, okay, wie kann das jetzt gehen? Mein Vater lebt allein, ist es vielleicht besser, soll ich mal ein paar Tage zu ihm ziehen? Worauf soll ich achten? Also was kann ihm jetzt wirklich helfen? Womit schade ich ihm vielleicht noch? Und ne, also vergrößert er das Elend noch und so. Ja, und dann habe ich halt ein persönliches Gespräch bekommen und ein Telefonat mit der zuständigen Oberärztin. Ja, und diese Gespräche, die hätten sich sehr gut geeignet für Schulungen. Nämlich als Beispiel dafür, wie man es nicht machen soll. Ja, also das war wirklich, also diese Frau, die war total genervt, die stand total unter Strom. Und ich hatte so den Eindruck, dass sie allein schon die Tatsache, dass ich meinen Mund aufmache, um eine Frage zu stellen oder etwas zu sagen, als persönlichen Angriff gewertet hat. Und entsprechend aggressiv und emotional hat sie dieses Gespräch geführt. Und Antworten auf meine Fragen habe ich leider keine bekommen. Und die ganze Zeit davor, also als ich morgens meinen Vater zu einem anderen Termin eigentlich abholen wollte und es ihm so schlecht ging, als wir dann bei seiner Ärztin waren, als er ins Krankenhaus musste, als er während des Fiebers da halluziniert hat, als dann die Sache mit dem Schlaganfall war, die ganze Zeit war ich total ruhig und gelassen. Also ich war wirklich von Gottes Frieden erfüllt, ich kann das nicht anders sagen. Aber als ich dann nach diesem Telefonat den Hörer aufgelegt habe, da habe ich wirklich gedacht, ich drehe durch. Also ich habe gedacht so, aha, so fühlt sich also ein Nervenzusammenbruch an, so, ja. Und ich habe nur geheult und ich habe nur gesagt, Gott, mach was. Und nur so, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Wie in so einer Endlosschleife. Und dann kam mir plötzlich dieser Satz in den Sinn. Ich bin ein Gott, der dich sieht. Und dann habe ich mich erstmal zurückgelehnt auf meinem Stuhl und habe erstmal ein bisschen abgewartet und immer nur diesen Satz, ja, du bist ein Gott, der mich sieht. Und dann bin ich langsam ruhiger geworden und habe diesen Satz auch wirklich neu in mein Herz sinken lassen können. Und dann habe ich gesagt, ja, danke, Herr, ist ja auch wahr. Ey, du siehst mich, du weißt, wie ich es meine, du kennst all meine Sorgen. Und du bist größer als diese Sorgen. Und du kennst auch meinen Vater. Und du weißt auch, was er jetzt braucht. Und du bist auch in der Lage, dafür zu sorgen, dass er das bekommt. Wer oder was auch immer dagegen spricht. Und diese Gewissheit, dass ich eben nicht allein bin, dass nicht alles an mir hängt, die konnte wieder neu in meinem Herzen landen. Und das war so wichtig, denn dadurch bin ich überhaupt erstmal wieder handlungsfähig geworden. Dann kam mir noch der Gedanke, ich könnte ja mal bei seiner Ärztin anrufen und die um Rat fragen. Und das war super, die hat sich so viel Zeit genommen und hat ganz genau nachgefragt und ist darauf eingegangen, hat mir auch noch ein paar Tipps gegeben, worauf ich achten soll, wenn er jetzt entlassen wird und so. Das war auch gut, weil die konnte ich dann auch nochmal gebrauchen und so. Aber dieses Gott ist ein Gott, der mich sieht, der für mich ist und bei mir ist immer und eben auch dann, wenn ich es gerade nicht so fühle. Weil manchmal geht mir diese großartige Wahrheit ein bisschen unter. Na, wenn es hektisch wird oder wenn ich emotional so betroffen bin und wenn so vieles dann auf mich einströmt, dann kann das schon mal abgedeckelt sein, irgendwie verbuddelt da unter diesem ganzen Kram. Und dann ist das so gut, wenn wir wieder daran erinnert werden. Und deswegen freue ich mich auch so super über diese Jahreslosung. Gott sagt, ich sehe dich. Und das können wir uns gar nicht oft genug zusprechen und gar nicht tief genug in unser Herz hineinsinken lassen. Wie auch immer dein Leben gerade aussieht, wo du gerade unterwegs bist, was alles so ansteht und in deinem Herzen los ist, lass es dir heute in Erinnerung rufen und dir heute zusprechen, Gott ist ein Gott, der dich sieht. Und du bist ihm nicht egal. Und es ist ihm ganz und gar nicht egal, wie es dir geht und was aus dir wird. Weil Jesus ist gekommen, um dich zu suchen und dich zu finden. Und er sieht dich mit den Augen der Liebe an. Amen.